Aus der Sicht der humanitären Hilfe von MSF, wie betrachten Sie diese Diskussion, die Sie angesprochen haben über die Flüchtlingssituation? 1 Million Flüchtlinge bringen ein Europa mit 500 Millionen Menschen an den Rand des Zusammenbruchs. Wir haben, ich weiß, früher in Afghanistan, Pakistan, wo ich dort mal war, in Flüchtlingslager mit insgesamt 5 Millionen Flüchtlingen. Sie haben es gesagt, in Libanon, in der Türkei. Was man immer wieder hört in der Debatte in Europa ist, ja, die Leute sollen doch dort in der Nähe des Kriegsherdes bleiben, also in der Türkei, in Libanon und in Jordanien. Was sagen Sie dazu?
Das ist natürlich auch eine westliche Philosophie, die in den 90er und 2000er Jahren vorangetrieben wurde. Das ist Containment, das heißt, die Menschen sind viel, viel glücklicher, wenn sie nahe im Konflikt, in der Konfliktregion bleiben, sind viel, viel glücklicher, selbst wenn sie in dem Land des Krieges bleiben. Also die Containment, das war ja so, dass selbst das UNHCR langsam an Einfluss verloren hat, einfach weil alle versucht haben, die Menschen in den Konfliktländern selbst zu halten, ne? Und eben Flüchtlingscamps an der Grenze aufzubauen, wo sie natürlich immer wieder auch noch unter Beschuss geraten sind. Also man hat schon, also dieses Phänomen jetzt, dieser Protektionismus, den man heute sieht, den gibt es schon seit 10, 15 Jahren. Ja? Das ist nichts Neues. Was neu ist, ist, dass die Menschen sich damit nicht mehr abfinden. Dass sie einfach sagen, also wir wollen das nicht mehr und wir gehen weiter.
Aber der Protektionismus, Sie haben ganz klar Stellung genommen, damit nehmen Sie auch eine politische Stellung. Das ist eine politische Stellungnahme in der europäischen Innenpolitik. Ist das nicht gefährlich für Sie, für MSF?
Also ich denke, wie ich das von Anfang an gesagt habe, wir haben immer schon politisch Stellung genommen. In den Genen von MSF. Und das mögen natürlich Staaten nicht, dass eben so eine Organisation, die so hoch gelobt wird und die so tolle Sachen in Ebola macht, dass die politisch Stellung nimmt. Aber ich meine, auch in Ebola, eine Epidemie, haben wir klar politisch Stellung eingenommen. Der einzige Grund, warum westliche Staaten in Westafrika angefangen haben zu arbeiten, war, dass man versucht hat, die Epidemie nicht zu beherrschen und Menschen in Westafrika zu behandeln, sondern dass eben keine Fälle nach Westeuropa oder in die Vereinigten Staaten vorkommen.
Sie waren selber in der Ebola-Krise.
Ja, selber in der Ebola-Krise im Einsatz.
Fragen bitte. Just.
Viele Politiker sagen ja, die echten Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, die sind nicht das Problem. Das Problem sind die Wirtschaftsflüchtlinge. Oder der neueste Begriff heißt Sozialflüchtlinge, die unser Sozialsystem unterwandern. Gibt es Schätzungen, wie hoch der Prozentsatz ist, der eben nicht echten Kriegsflüchtlinge? Sind das 10% oder 50%? Wenn man das genau wüsste, könnte man dieses Argument ein bisschen entschärfen.
Es ist sicherlich schwierig zu sagen. Also ich meine, was über die südlichen Routen kommt, also über Libyen, es sind viele Menschen aus Afrika. Aber ich meine, die Frage ist einfach, Kongo ist ein Land, das im Krieg ist, Nigeria ist ein Land, das im Krieg ist, Afghanistan ist ein Land, das im Krieg ist. Und diese Menschen werden alle als ökonomische Flüchtlinge bezeichnet. Es ist extrem schwierig zu sagen, wer jetzt eben nicht verfolgt wird in diesen Ländern. Und worauf wir drängen, ist nicht, dass man alle aufnimmt. Worauf wir drängen, ist, dass es vernünftige Asylverfahren gibt. Ja, Asylverfahren, die es den Menschen ermöglichen, in humaner Weise ihren Antrag zu stellen und dann eben, und das vielleicht auch selbst in den Ländern, in denen der Krieg selbst stattfindet oder in den Nachbarländern, Anträge zu stellen, dieser Antrag verarbeitet wird und in der Zwischenzeit diese Menschen human behandelt werden, und wenn dann der Asylantrag abgelehnt wird, dann wird er halt abgelehnt. Aber ich habe schon den Eindruck, dass man im Moment eher darauf aus ist, eben den Flüchtlingsstrom so weit wie möglich einzudämmen, und deswegen versucht man Argumente zu finden, warum jetzt, das sind alles so ökonomische Flüchtlinge und so weiter. In der Schweiz, ganz interessant, die meisten Flüchtlinge, die aufgenommen wurden im letzten Jahr, kommen aus Eritrea. Und Eritrea ist sicherlich ein Land, das kein aktiver Krieg ist, aber die Repression der Bevölkerung ist enorm. Keine Meinungsfreiheit, also wenn man sich irgendwie gegen den Staat äußert, wird man sofort ins Gefängnis geschmissen. Sind das Flüchtlinge, weil sie nicht aus dem Kriegsland kommen? Und wenn man die Bilder aus Syrien sieht, kann man irgendjemanden noch nach Syrien zurückschicken heute? Irak, viele Iraker werden abgelehnt, viele Afghanen werden abgelehnt, weil sie aus einer Region kommen, wo es vielleicht gerade nicht so aktiv ist, der Konflikt.
Ich habe zwei Wortmeldungen, Katrin, nachher.
Ich habe eine ganz pragmatische Frage. Das klingt ja ein bisschen so, als wenn man sich freiwillig für Missions von Frontier melden würde. Es klingt ein wenig so, als wäre es ein Selbstmordkommando, wenn man als Arzt im Ehrenamt sich dort engagiert, denn die Zahl der Toten, die ihr selber zu beklagen habt, ist ja auch nicht gerade klein. Wer sind die Menschen, die für euch arbeiten und mit welcher Motivation kommen die und kann man die überhaupt noch schützen?
Also ich denke, die Anzahl der Todesfälle, die wir selbst zu beklagen haben, sind relativ gering, immer noch, erstaunlicherweise. Was in Syrien stattfindet, ist natürlich so, dass es Kliniken sind, die von MSF unterstützt wurden, aber in denen keine MSF-Mitarbeiter selbst arbeiten. Also wir haben natürlich auch unsere Sicherheitsregeln und versuchen verantwortlich mit unseren Mitarbeitern umzugehen. Es ist natürlich so, dass ein gewisses Risiko mit einer Rolle spielt, ob das jetzt in einem Kriegsland ist, ob das jetzt Ebola ist. Es ist nicht so, dass es keine Zwischenfälle gibt. Ich meine, die meisten Probleme sind eher Probleme des Straßenverkehrs, als dass man jetzt erschossen wird bei der Arbeit. Die Motivation ist sicherlich fundamental eine humanistische Motivation. Ich meine, es ist einfach ein Weltmodell heute, das eben mehr auf Interessen beruht als auf Werten. Und es gibt noch Menschen, die einfach versuchen, Werte zu verwirklichen und in ihrer Arbeit zu verwirklichen. Gott sei Dank gibt es sie noch. Und ich denke, das ist ja auch nicht nur, warum gehen Sie die Risiken ein? Ich meine, für Sie ist es ja dasselbe. Als Journalist, wenn man vernünftig Arbeit leisten will, dann kann man ja auch nicht einfach nur dann eben in Wien sitzen und von Weitem aus alles betrachten, sondern manchmal muss man eben dann auch gewisse Risiken eingehen, die aber kalkuliert sind. Und bei MSF ist es genauso.
Gab es denn bei Ihnen persönlich, wenn ich das mal so fragen darf, ein auslösendes Element, einen Moment, wo Sie sich, der dazu geführt hat, dass Sie sich entschieden haben, diese Arbeit zu machen?
Es gibt sicherlich Momente im Leben, die, aber ich bin Deutscher, das hört man ja, bin so in diesem Nachkriegsdeutschland aufgewachsen, wo alles, was deutsch ist, ist schlecht, ja, und so verkappte Nazis und so weiter. Und ich habe mich einfach schlecht gefühlt. Ich habe mich während meiner ganzen Jugend schlecht gefühlt und wollte einfach irgendwas Vernünftiges machen. Und habe dann Medizin studiert und wollte dann immer schon Entwicklungshilfe leisten. Aber habe dann irgendwie auf einer Bergsteiger-Expedition plötzlich MSF in Tibet kennengelernt und fand diese Mischung aus medizinischer Nothilfe und politischer Positionierung fand ich extrem interessant. Und deswegen hat mich die Organisation seit 20 Jahren nicht mehr losgelassen.
Hans-Joachim?
Ja, mich bewegt die Aussage, dass Syrien sich leeren wird, noch mehr leeren wird. Frage, kann man von arabischer Seite eigentlich, von den sunnitischen Glaubensbrüdern, also von den reichen Golfstaaten, von Saudi-Arabien vielleicht, ein bisschen Mithilfe erwarten und wie stehen die zu Organisationen wie MSF?
Ich denke, kann man von natürlich könnte man von vielen Staaten Unterstützung, Mithilfe erwarten. Das Problem ist einfach, dass alle Staaten, die sich mit dem Syrien-Konflikt beschäftigen, ihre eigenen Interessen vertreten. Ne? Die Sunnis unterstützen die Sunnis, die Iraner unterstützen Assad. Und dann der Westen, der dann noch dazu kommt, der unterstützt die einen oder anderen jeweils gemäß ihren eigenen Partnerschaften und ihren eigenen politischen und ökonomischen Interessen. Und das gibt einfach ein furchtbares Magma. Und ich meine, natürlich, alle liefern Waffen. Ne? Ich meine, ein Krieg ohne Waffen, der würde sich irgendwann mal würde von selbst beenden. Aber alle sind natürlich daran interessiert, irgendwie Einfluss aufrechtzuerhalten, ob das jetzt Katar ist, ob das Saudi-Arabien ist, etc. Also für mich ist das völlig aussichtslos im Moment, wenn da nicht wirklich so ein Bewusstsein geschaffen wird, dass man es einfach so nicht weitermachen kann und dass man letztendlich für die Menschen in Syrien und für die Perspektiven in Syrien einfach ein bisschen desinteressierter sein muss. Ja.
Ich habe noch eine, Peter Baschi.
Ihr Bericht hat mich sehr erschüttert, zu sehen, wie da Menschen, die helfen wollen oder krank sind oder sowieso schon ausgegrenzt sind, ja, mit Waffen um ihr Leben oder Ähnliches gebracht werden. Und das hat, führt mich zur Frage, die vielleicht etwas naiv ist, aber ich weiß es nicht. Sind eigentlich denn Spitäler und Krankenstationen in solchen Kriegsgebieten entsprechend und auffällig markiert? Wenn dem so ist und sie nicken, also muss ich davon ausgehen, dass das so ist, dann heißt das ja im Klartext, diese Orte werden ganz bewusst angegriffen. Das sind keine Kollateralschäden mehr.
Aber, also erstens, es kommt natürlich ein bisschen auf den Konflikt drauf an, aber wir sind natürlich, egal wo wir arbeiten, ob das in der Ukraine ist, ob das im Jemen, in Afghanistan, sind wir ständig mit den Konfliktparteien in Kontakt. Umgeben natürlich die GPS-Daten von unseren Krankenstrukturen an. Wir geben auch die Wege der Ambulanzen an und so weiter, damit eben keine Zwischenfälle passieren. Aber was man so sieht, jetzt vor allem in Jemen und Syrien, ist letztendlich, dass diese Informationen, also zumindest in Syrien haben die den Eindruck, dass diese Informationen benutzt werden, um aktiv und systematisch Zivilstrukturen zu zerstören. Und deswegen haben die in Syrien beschlossen, keine GPS-Daten mehr anzugeben. Aber ich meine, letztendlich, wir stehen dem Ganzen relativ machtlos gegenüber. Ich meine, wenn sich die Kriegsparteien nicht an Kriegsrecht halten, ich meine, da ist natürlich, gibt es nicht mehr so viel Platz, um dann vernünftig arbeiten zu können. Ne?
Darf ich noch ein bisschen nachhaken? Also, was Sie da sagen, ist, dass über elektronische Informationen sehr viele Voraussetzungen geschaffen werden, dass solche Institutionen geschützt wären. Aber verstehe ich das richtig? Visuell sind solche Gebäude und Stationen nicht markiert.
Doch.
Oh, eben. Weil sonst, visuell, könnte ja, sonst könnte ja jeder Helikopterpilot oder was sagen, ja, mir hat niemand gesagt das, oder?
Ja, aber
hingegen, wenn das natürlich visuell markiert ist, dann weiß er ja genau, was er macht.
Aber der große oder die großen Schäden gehen nicht von also wenn Sie mal so ein Kriegsland waren, ich meine, das sind keine Helikopter, die da rumfliegen, weil die sofort abgeschossen werden. Das sind Mittelstrecken- oder Kurz- und Mittelstreckenraketen oder das sind eben Bombardierungen aus der hohen Luft heraus, ja, also von Flugzeugen weg. Und ich meine, die heutigen Waffensysteme sind natürlich schon so, dass sie genau zielen können. Es ist natürlich ein bisschen auf den Konflikt drauf an, aber wenn man sieht, was die Amerikaner in Kunduz gemacht haben, ich meine, die haben das Krankenhaus systematisch zerstört. Menschen, die aus dem Krankenhaus geflohen sind, wurden auf der Flucht erschossen, vom Flugzeug aus. Sie müssen sich das mal vorstellen. Ne? Und natürlich in Syrien, manchmal werden eher so Splitterbomben abgeworfen, ja, aber die wissen schon ganz genau, wo sie hin zielen. Und es ist ja nicht so, dass es mal ein Zwischenfall ist, sondern in Syrien und Jemen ist es systematisch geworden. Ne? diesen beiden Ländern ist es wirklich was Kriegstaktik ist, ne? Kriegsstrategie ist.